Was haben wir am Wochenende wieder gelernt? Laufen kann ganz schön glücklich machen, auch wenn es am Ende vielleicht ein Tränchen dazu gab. Aber dazu mehr jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Also ich mache jetzt erstmal aus der Fernbetrachtung. Ich glaube, Philipp, du hattest ein ganz schön actiges Wochenende. Ich weiß gar nicht, wie du das in die paar Stunden reingezwängt hast, die du in Berlin warst. Ja, was ihr da alles gemacht habt, ich habe gedacht, okay, der macht jetzt einen Fotodump von den letzten 6 Malen in Berlin. Aber es war eine Menge los, oder?
Ja, Ralf, ich freue mich, dass wir beide uns heute tatsächlich sehen. Du aus südlicheren Gefilden als ich auf jeden Fall. Aber vor allem klingen wir beide, glaube ich, besser als bei den letzten beiden Folgen,
möchte ich mal sagen. Das ist schon mal korrekt,
ja. Das ist schon mal ein qualitativ ganz anderer Start in diese Folge, möchte ich sagen. Ja, Ralf, ich bin heute, glaube ich, den ersten Tag, wo ich das so, glaube ich, nochmal alles ein bisschen verarbeiten kann, weil die Tage in Berlin sind so an einem vorbeigezogen, weil du vollkommen zu Recht aus der Ferne festgestellt hast, dass da sehr viel gleichzeitig passiert ist und los war und sehr viele verschiedene Eindrücke und natürlich auch Emotionen da im Spiel waren. Deswegen, ich kam Montagabend zurück. Wir hatten am Montagmorgen noch einen Termin sozusagen. Ich habe nochmal einen Podcast aufgenommen hier für Sweat Elite, für die Hardcore-Running-Fans unter euch. Die werden da dieses Portal wahrscheinlich kennen, weil die sehr coolen Lauf-Content aus aller Welt sammeln, unter anderem auch einen Podcast haben. Da wird irgendwie demnächst auch noch eine Folge kommen. Ich sag mal, von Donnerstag bis Montagabend, das war schon, ich glaube, viel mehr hat man in diese Tage nicht reinpacken können. Dementsprechend war ich auch vor allem gestern echt ziemlich K.O., muss ich sagen. K.O., glücklich, irgendwie zufrieden und dankbar. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Mischung, die sich so auch als Bauchgefühl sehr schön anfühlt auf jeden Fall.
War jetzt dann der Lauf eher die entspannte Nummer, weil da bist du ja auf, sagen wir mal, sehr gewohntem Terrain, oder war die Erkältung doch noch so, dass du es nicht genießen konntest?
Also sagen wir es mal so, ich musste ja dann quasi zumindest ein paar Mal im besten Fall, sollte ich ja vorher wieder laufen.
Du musst gar nichts im Prinzip.
Ja. Nee, aber nachdem jetzt das Training der letzten Monate echt jetzt nicht mehr auf dem Level so ganz stattgefunden hat, aus den genannten Gründen, sage ich jetzt mal, war jetzt ja mir zumindest schon klar, dass ich jetzt ja, also für mich nicht um eine Bestzeit gehen, sage ich mal. Das war mir im Vorfeld klar, dass jetzt die Erkältung dann am Ende wirklich auch doch nochmal einiges hartnäckiger war, als ich erwartet hatte, war jetzt schon auch störend. Wir hatten es in der letzten Folge ja gesagt, ich war Dienstag letzte Woche laufen, war rückblickend, glaube ich, ein Fehler. Ich habe mich da eigentlich am Montag schon ganz gut gefühlt wieder. Aber das hat mich nochmal richtig reingeritten. Mittwoch, Donnerstag war richtig bescheiden, sagen wir es mal so. bin dann Freitag und Samstag, wie in den guten alten Zeiten, mit Felix laufen gewesen, jeweils 10 Kilometer. Aber also 2 Tage vom Wettkampf, wisst ihr auch, da machst du jetzt ja auch nichts Verrücktes mehr. Ich muss auch gestehen, wenn du halt in 1,5 Wochen vor dem Halbmarathon 2-mal laufen warst, dann fühlt sich das generell erstmal sehr ungewohnt und unrund an. Das könnt ihr euch alle ja auch denken, wie sich das dann anfühlt.
Im Prinzip ist das ja schon eine sehr relaxte Herangehensweise, ja?
Aber also auch aus Mangel an Alternativen.
Du bist nicht in Panik verfallen.
Nee, ich habe mich dann beim Schicksal ergeben, sage ich mal. Ich habe dann gedacht, okay, komm, es wird jetzt, wie es wird. Es ist eigentlich ja auch nicht so erheblich, was da jetzt am Ende noch für eine Zeit dasteht. Und ja, also Donnerstag, ich weiß gar nicht, was wir gerannt sind, 4:10 oder so. Ja, also dachte mir auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich renne am Sonntag einen halben, idealerweise eine Minute schneller pro Kilometer oder noch ein bisschen mehr, dann dachte ich mir auch so, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Aber nee, ich habe mich da jetzt nicht mehr versucht reinzustressen, was das Sportliche anbelangt. Und tatsächlich hatte ich dann auch in den Tagen vorm Rennen ja auch gar keine Zeit eigentlich so richtig, mir jetzt da großen Kopf zu machen, was am Sonntag da jetzt passieren wird oder nicht oder was ich für eine Wettkampfstrategie habe. Ich glaube, das war bei der PK, wenn mich nicht täuscht, kam das auch entweder als wir vorne standen oder sogar im Nachgang im Einzelgespräch auch nochmal die Frage, was ich mir da vorgenommen habe. Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich gerade laufen kann und ich bin auch nicht gewillt, dieses letzte Rennen irgendwie mit dem Messer zwischen den Zehen zu laufen, wie man es vielleicht bei mir schon oft genug so gesehen hat. Ich schließe ja nicht aus, dass ich, wie gesagt, auch an sportlichen Veranstaltungen in der Zukunft das da noch teilnehme und dann auf einem sicherlich entspannteren Niveau, aber ich habe trotzdem gesagt, dieses letzte Mal Profi-Setup und so, würde ich schon gerne dann auch nochmal versuchen, etwas zu channeln, also so richtig aufzunehmen und sich zu bewusst auch zu machen, das alles richtig aufzusaugen. Kam am Ende ein bisschen anders. Wir können nachher noch kurz auch sprechen, vielleicht was die Tage vorher noch so der Fall war, weil es gab sehr viele schöne Momente. Es gab auch Momente, wo ich natürlich auch viele von euch noch treffen durfte aus der Podcast-Community, sowohl auf der Messe als auch vor dem Start, nach dem Ziel. Das war immer waren für mich immer sehr schöne und besondere Momente, dann auch kurz mit euch sprechen zu können. Rennen selber lief dann ein bisschen anders als gedacht. Ich war ja Samstagnachmittag, wie alle anderen Profiathletinnen und Athleten, bei dem obligatorischen Technical Meeting anwesend, wo ja quasi der Veranstalter, in dem Fall Mark Milde als Race Director, so die letzten Instruktionen gibt, was für Wetterbedingungen zu erwarten sind, was für Pace-Gruppen jetzt final vorhanden sein werden. Es wird vielleicht auch nochmal versucht, Gruppen zu bilden ohne offizielle Tempomacher, wo man vielleicht gucken könnte, da gibt's ja eine Gemengelage an Interesse, die jetzt, sagen wir, Sekunde schneller oder langsamer auf dem Kilometer, wo man sich vielleicht besser zusammentut. Und da habe ich Matt Fox getroffen, einen guten Bekannten, nämlich den Gründer von der besagten Ausdauer-Plattform Sweat Elite. Auch ehemaliger sehr guter Mittelstreckler, immer noch sehr ambitionierter Marathonläufer, so um die 220er PB. Und der war in Berlin eben auch nicht nur, um Content zu produzieren. Und ich wusste, dass wir am Montag auch einen Podcast aufnehmen, sondern er wollte natürlich auch den halben laufen. Und ich glaube, er wollte auch so ein bisschen Richtung persönlicher Bestzeit gehen, die, glaube ich, um die 1:05 liegt. Und während des Technical Meetings, ich saß neben ihm zufällig, weil da halt noch Platz war, hat er mir dann eröffnet, dass er aber auch irgendwie jetzt quasi nachträglich noch in das Feld kam, um Elish McColgan zu pacen, die ja Richtung britischen Nationalrekord, aber auch ein bisschen Richtung Europarekord geschielt hatte.
Ja, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz für die Community, die nicht so auf dem Schirm haben, eigentlich eine herausragende 5- und 10.000 Meter Läuferin. Absolut. Auf der Bahn, die sich ja auch herzerfrischende Duelle seit Jahren schon mit Constanze Klosterhalfen liefert und geliefert hat. Aber in diesem Jahr London-Marathon laufen will und Berlin-Halbmarathon. Ich glaube, sie war das erste Mal in Berlin zum Laufen auf der Straße. Ne?
Genau, und in London wird ja Debüt sogar.
Genau, ne? Das wird Debüt. Und da war das jetzt in Berlin nochmal ein sehr wichtiger Gradmesser für sie. Ist hervorragend ausgegangen, das Ganze. Aber das macht man ja nicht ganz alleine, sondern dafür geht man zum Technical Meeting. Und wenn man dann so wie du am falschen Platz gelandet ist, dann zack, hat man was anderes an dem Hals.
Ja, so kam das in der Tat. Denn also Matt meinte dann halt, okay, es ist für ihn halt auch, also er hat natürlich, das denke ich mal, auch offen kommuniziert, aber er hat gesagt, er würde gerne diese Gruppe unterstützen, so kam er, glaube ich, noch nachträglich ins Feld, hat mir aber auch gesagt, das ist für ihn halt auch PB-Tempo, es ist sehr anspruchsvoll, er hat da großen Respekt davon, dann meinte er halt, was ich denn so im letzten Rennen noch vorhabe, und dann habe ich gesagt, so richtig konkret vor habe ich da jetzt eigentlich nichts, ich wäre da irgendwo mal mitgelaufen, dann hätten wir halt mal geschaut, was es wird, und dann hat er gesagt, ja, dann lauf doch bei uns mit, dann habe ich gesagt, ja gut, wenn wir uns dann morgen treffen sollten, so, schließe ich mich da gerne an und unterstütze natürlich auch gern, weil ansonsten, glaube ich, von offizieller Seite war, glaube ich, nur in Anführungszeichen ein Tempomacher da aus Kenia. Wissen wir alle, männliche Tempomacher bei Frauen ist natürlich schon ein durchaus sehr guter Vorteil, weil die normalerweise ja auch dann bis ins Ziel begleiten und so. Und dann hatten wir aber noch diese Situation, dass ja auch eigentlich zwei sehr gute Äthiopierinnen auch noch im Rennen waren. Und natürlich sind die auch dann Elish und, also sie sind ja alles Konkurrentinnen auch. Das ist dann manchmal nicht so einfach im Vorfeld von so einem Rennen, das ist jetzt ein bisschen plaudern aus hinter den Kulissen, die irgendwie jetzt doch einzunorden, weil da geht's dann halt manchmal wirklich um Diskussionen, ob jetzt eine Sekunde schneller der Kilometer angelaufen wird oder nicht. Und dementsprechend war, glaube ich, Matts Sorge auch ein bisschen, er muss ja versuchen, irgendwie den Kenianer so ein bisschen einzupacen am Anfang, also dass es halt nicht zu schnell wird. Aber auch zu versuchen, diese Gruppe möglichst erstmal ein bisschen zusammenzuhalten. Und dann ist es so, bei Frauengruppen schließen sich oft sehr, sehr viele Männer auch noch an. Steffen Ulitschka hat das ja auch schon mal hier erzählt. Das kann natürlich ein sehr großer Vorteil sein, vor allem in der zweiten Hälfte. Kann aber gerade zu Beginn auch manchmal, ich möchte mal sagen, in Teilen vielleicht etwas störend oder behindernd sein für die Frauen, falls da dann irgendwie zu viel gerangelt wird oder die Leute sich auf den Füßen stehen, so ungefähr. Und ich hab das jetzt mal so zur Kenntnis genommen, bin da raus, wir haben dann natürlich noch ein Abendessen gehabt und so weiter, alles entspannt und hatte das los im Hinterkopf, Sonntagmorgen, wir kommen da an, steigen aus dem Bus, kurz ins Zelt, es war sehr, sehr kalt an dem Morgen, knapp über dem Gefrierpunkt, Also alle im Zelt gewesen, da war es auch frisch, alle mit ihren dicken Jacken da gehockt, kurz vorm Warm-up dann irgendwie raus, so wie ich. Und dann stand da auf einmal Marc, milde, und meinte so, hey Philipp, hast du kurz Zeit? Hier, Michael Rimmer, das ist der, weiß nicht, ob es Ehemann ist oder auf jeden Fall Partner und, ich glaube, Coach-Manager von Ilish. Ja, wir wollten jetzt noch mal kurz sprechen, ob wie lange du das dann übernehmen kannst, quasi so. Und ich so, Moment, Leute, es ist hier so dreiviertel Stunde vorm Start, ich rutsche gerade in so eine Situation rein. Also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich drauf habe. Ich war jetzt irgendwie eine Woche krank. Das ist so viel Verantwortung jetzt für so eine krasse Challenge, die sie sich ja da auch, der sie sich selber stellt. Die möchte ich jetzt in meinem letzten Rennen auch gar nicht so unbedingt bekommen. Aber ich will sie jetzt auch nicht hängen lassen. Dann habe ich gesagt, ich versuche mein Möglichstes. Mit dem Finden, das vielleicht auch als kurzer Hinweis. Man startet ja getrennt. Es sind ja zwei Starttore. Elite-Bereich vorne ist aufgeteilt. Rechts immer die Herren, links immer die Damen. Plus männliche Tempomacher, also dass halt natürlich die Damen plus die Pacer schon zusammen sind. Durch die, wie soll ich sagen, die Absperrung in der Mitte der Straße, 17. Juni, dann Siegessäule, dann kamen Baustellen, war klar, das wird irgendwie mindestens 2,5 Kilometer mehr oder weniger getrennt erstmal gelaufen und dann muss man halt gucken, dass man sich sozusagen findet. Das hat dann relativ gut geklappt, in dem Falle. Ilish sticht ja schon raus, sag ich mal, auch durch ihre Statur. Und Matt kenne ich ja auch schon lange, die habe ich dann schon immer irgendwie im Auge gehabt. Das hat dann halbwegs gut funktioniert, denke ich. Und ich habe mich dann auch erstmal, ja, ich habe vorhin kurz mit Matt mal gesprochen, der schien ja aber da sehr kontrolliert zu sein. Und der Kenianer war jetzt nicht so weit weg, der war manchmal einen Schritt voraus, aber den haben wir dann schon irgendwie dann teilweise ein bisschen eingebremst. Ich glaube, am Anfang hatten wir mal einen Kilometer 3,02 oder so. Das ist halt dann schon, muss man auch nochmal sagen, Junge, die Frauen laufen hier gerade echt wirklich schon, die gehen hier hohes Risiko. Ich glaube, 305 reicht auch. Das muss man jetzt nicht am Anfang schon irgendwie unnötig forcieren. Und das lief dann erstmal relativ entspannt. Da habe ich mich dann erstmal zurückgehalten und gedacht, ich greife dann ein, wenn Bedarf ist. Und habe mich eigentlich oft neben Ilish aufgehalten und hatte auch mit ihr kurz mal gesprochen, aber da schien ja alles entspannt bei ihr. Bis dann bei Kilometer 6, das ist jetzt in einem Halbmarathon tendenziell eher früh, Matt sich etwas zurückfallen ließ. Und ich dachte kurz, er, keine Ahnung, möchte kurz, was weiß ich, noch mal kurz hinten in die Gruppe rein oder was auch immer.
Ich muss wirklich lachen, weil ich sehe so dein Gesicht vor Augen, wie du denkst, what the hell is going on here?
Er lässt sich so zurückfallen, aber sah noch so kontrolliert aus. Dachte, gut, vielleicht war es eine windige Passage oder er will kurz mal was auch immer. Und habe mir nichts gedacht. Der Kenianer war zu dem Zeitpunkt leider, das war ja das Problem mit der, wie heißt es, Name fällt mir gerade nicht ein, aber mit der Äthiopierin, die ja Ansprüche natürlich auch im Vorfeld angemeldet hat, dass sie gewinnen möchte, so 20 Meter vorausgelaufen schon. Wir sind aber mit der Hauptgruppe bei Ilish geblieben eigentlich. Aber dann drehe ich mich auf einmal um nach 100 Metern und habe Matt gar nicht mehr gesehen. Also er war einfach nicht mehr da. Und dann dachte ich so, okay, was ist denn jetzt los hier? Und dann war das auf einmal mitten im Rennen eine etwas andere Situation. Wir hatten ja andere Männer, die das dann auch teilweise am Anfang übernommen haben. Ich hatte mit einem Laufkollegen da nochmal gesprochen, der auch meinte, ja, komm, lass uns helfen, nochmal ganz vorne jetzt im Wind und so, um die da hoffentlich durch den Kudamm einigermaßen zu bringen. Das habe ich auch gemacht. Natürlich sehr gerne. Sie schien da ja auch noch sehr gut drauf zu sein. Und dann bei Kilometer 15 habe ich aber auch gesagt, da waren noch 5, 6 andere Männer dabei. Also da habe ich gesagt, ich werde das jetzt ja hoffentlich mit ihr da jetzt weiterführen können, weil ich tatsächlich dann die letzten 6 Kilometer nochmal so für mich haben wollte und dann ganz entspannt die letzten 6 Kilometer bis ins Ziel, ich weiß gar nicht. Ich habe nicht mehr auf eine Uhr geschaut, das ist ja schon, wenn man die Uhr dann beiseite lässt einfach und die Stimmung genießt, dann war das ganz schön. Ich glaube, ich bin den Schluss in 3:20 fertig gelaufen, hatte dann aber die Möglichkeit, auch den Leuten, die da am Streckenrand einem zugerufen, zugewunken haben, ein bisschen was zurückzugeben, ein paar Leute auch abzuklatschen. Gerade diese Running Crews machen ja immer sehr coole Stimmung auf diesen letzten Kilometern. Das habe ich über all die Jahre ja immer auch sehr genießen dürfen, den Supporter an der Strecke. Das heißt, da ist man jetzt nicht mehr so unbedingt auf der grünen Ideallinie gelaufen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen abseits der Ideallinie und hat ein bisschen Quatsch gemacht mit den Leuten an der Strecke. Und das war sehr schön. Und ja, dann unter den Linden Richtung Brandenburger Tor, da ist dann doch, mir dann doch auch nochmal sehr bewusst geworden, dass das sozusagen nicht irgendeine Zielgerade ist, sondern die letzte Zielgerade, zumindest die Zielgerade der sportlichen Laufbahn. Und ja, habe auch da diesen Moment versucht, nochmal sehr zu genießen. Und dann, kaum dass ich über der Ziellinie war sozusagen, kam ja dann auch schon Amanal aus seiner Kommentatoren-Experten-Box, die da mehr oder weniger hinter der Ziellinie aufgebaut war, als einer der Ersten, der mich dann sozusagen, wie nennt man das, in der Sportrente begrüßen konnte sozusagen. Ja, ja. Das war sehr schön.
Also unterm Strich ist es ja für Illich super gelaufen.
Europarekord hat nicht ganz gereicht, aber
nicht ganz Europarekord, aber ne, britischen Rekord gelaufen. Und also dass sie natürlich dann nachher nochmal kommen und so, das ist ja dann unter Läufern ganz schnell. Aber sie hat dir ja auch öffentlich gedankt, ja.
Wir haben nochmal geschrieben und sie hat auch eine Story gemacht.
Muss sie, ja, das muss sie nicht machen, aber das hat sie gemacht. Deshalb weiß sie schon die Wertschätzung, ja, weil es ist halt einfach so, gerade wenn es so windig ist, wie es am Sonntag war, dann sind da eben ein paar Passagen drin, wenn du so Ziele hast, dass du eben Rekord laufen willst und nicht mal gucken willst, wie ein Halbmarathon funktioniert, sondern Rekord laufen willst. Ja. Ja, also noch nie ist eine Britin schneller gelaufen über Halbmarathon und die laufen alle sehr, sehr viel seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ja?
Richtig.
Also das muss man manchmal mal so ein bisschen wieder sich vor Augen führen, was das heißt. Dann ist das schon ganz cool, wenn man da... Also eigentlich wolltest du ja nur einen entspannten Lauf machen, ne? Und zack, hast du plötzlich Aufgaben am Haken gewonnen.
Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Ich habe mir gedacht, vielleicht stoppe ich gar nicht ab, sondern ich laufe einfach irgendwie mit. Und also ich hatte da jetzt keinen hochtrabenden Anspruch mehr an mich selber sozusagen, sondern ich wollte irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Und ja, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber das Ganze irgendwie versuchen wirklich zu genießen nochmal. Marc meinte, glaube ich, noch so, ja, vielleicht ist ja gar nicht schlecht, wenn du noch eine Aufgabe hast, so, dass du dann irgendwie ich weiß nicht, dass du die erste Hälfte, drei Viertel irgendwie, dass du da dann irgendwie...
Ist jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? Sonst ergibt man sich ja irgendwie auch so seinen Gedanken. Ja?
Genau. Und deswegen war das dann auch cool. Es freut mich für sie wahnsinnig. Ich meine, es freut mich natürlich für jeden, der irgendwie am Wochenende da Bestzeit laufen konnte. Ich weiß natürlich, auf ihrem Level war ich nie, muss man auch sagen, sportlich betrachtet. Nichtsdestotrotz weiß ich oder kann ich, glaube ich, schon erahnen, wie viel Energie und Training und all das in so eine Vorbereitung fließt und wie wichtig dann auch die Rahmenbedingungen sind, die ganz ehrlich gesagt jetzt äußerlich, dafür können die Veranstalter natürlich rein gar nichts, aber wettertechnisch nicht prädestiniert waren für so ein risikoreiches Unterfangen. Und dementsprechend, ja, da schlägt halt das Athletenherz natürlich, auch für andere natürlich, dass man da dann sagt, okay, komm, wenn man da irgendwie einen kleinen Teil vielleicht dazu beitragen kann, dass sie da hoffentlich ihre Ziele erreichen kann, dann macht man das natürlich gerne. Und ja, ich habe jetzt gehört im Nachgang tatsächlich erst, dass sie wohl ein paar Probleme sowohl in der Vorbereitung hatte, als auch tatsächlich im Rennen irgendwas mit dem Oberschenkel hinten. Das ist jetzt natürlich, ich glaube, London, ist das nicht am selben Wochenende wie Hamburg? Also da ist nicht mehr viel Zeit hin.
Ist selbe Wochenende.
Hoffen wir mal, dass das jetzt nichts Dramatisches ist, sondern vielleicht einfach aufgrund der ja wirklich auch sehr kühlen Temperaturen irgendwie muskulär ein bisschen was verspannt oder so ist. Es sind ja nur noch 3 Wochen, da ja hast du jetzt nicht viel Zeit, eigentlich in irgendwelchen Wehwehchen rumzudoktern, sage ich jetzt mal.
Aber tatsächlich ist ja dann so ein Halbmarathon mit der Distanz zu einer Marathon-Situation eine gescheite Geschichte. Und sehr viel Training machst du jetzt ja in der Zeit nicht mehr, die relevant ist für das, was da hinten rauskommt. Das heißt, die hat ja erstmal eine sehr gute Grundform offensichtlich. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist für die britische Leichtathletik wirklich eine Riesennummer. Ja, weil die Erwartungen in sie sind sehr, sehr hoch. Die Jazzen, die halt in Richtung Medaille bei Olympischen Spielen gewinnen können, ja, im Marathon, vielleicht jetzt nicht 24, aber dann 4 Jahre später. Das ist halt, die Tochter von Liz McCogan, das ist auch schon eine herausragende Läuferin gewesen. Also ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, als würde jetzt die Tochter von Steffi Graf plötzlich im Tennis ganz oben angreifen. So ist das, so wird das auch begleitet. Deshalb glaube ich auch, dass sie eher nach Berlin gegangen sind. Klar, erstens kann man da schnell laufen, zweitens ist es eine Riesenveranstaltung, drittens ist es eine sehr professionelle Veranstaltung. Aber es ist eben auch nicht in Großbritannien, weil in Großbritannien kann ich natürlich auch qualitativ hochwertige Halbmarathons laufen. Aber da ist halt der Trubel um sie herum viel, viel, viel größer. Das Announcement war, glaube ich, auch erst relativ spät, dass sie kommen nach Berlin. Ja, also das.
Sie hatte auch, das muss man auch noch sagen, ich weiß nicht, ob das in der Übertragung genannt wurde, ich habe die natürlich nicht gesehen, weil ich selber gelaufen bin, aber sie hatte wohl auch noch einen richtigen Struggle, rechtzeitig anzukommen. Da gab es irgendwie mit Flügen große Probleme, kam erst Freitag sehr spät oder Samstag früh an und musste auch nochmal umbuchen oder irgendwas. Also es war wirklich, glaube ich, jetzt auch nicht die allereinfachste oder stressfreieste Anreise, muss man sagen. Das hatte ich auch schon im Wettkampfoffice ab und an mitbekommen, dass die da wohl bemüht waren, irgendwas umzuorganisieren. Ja, also
ja gut, war halt Ferienwochenende, ne? Alle wollten nach Malle, verstehst du? Stimmt, ja. Tatsächlich, ja. Tatsächlich gab es einen zumindest zeitweisen Fluglotsenstreik in Frankreich. Okay. Davon waren auch einige Leute betroffen, die hier in unser Camp angereist sind. Also das war tatsächlich so, ja.
Ja.
Also ja. Wir kommen ja gleich nochmal auf, was danach geschah.
Ja.
Erst vielleicht nochmal zum Lauf. Also, dass das natürlich ein qualitativ hochwertiges Ding vorne bei Männern und bei den Frauen war, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die deutschen Männer sind fantastisch gelaufen, ja, muss man auch sagen.
Für die Bedingungen wirklich. Ja. Also ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr, auf welcher Plattform es war, in Kommentaren gesehen, so eine gewisse Diskussion, wo, glaube ich, in der Fanszene versucht wurde, Leistungen gegeneinander abzuwägen. So, das ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. So, da wurde dann, glaube ich, versucht, wer ist jetzt fitter, Samuel oder Aaron, beziehungsweise, also die waren natürlich im gleichen Rennen in Berlin, beziehungsweise ja, Richard also
Samuel
und Simon. Und
Aaron Bienenfeld, genau. Mhm.
Genau, Entschuldigung, ja, die vollen Namen wären wichtig, glaube ich. Oder natürlich auch Sebastian Händel, die da sehr, sehr gut gelaufen sind. Da wurde, glaube ich, versucht, so ein bisschen dieses Freiburg-DM mit Berlin zu vergleichen, wo dann auch gesagt wurde, Freiburg ist natürlich streckentechnisch schwieriger als Berlin und Wetter war auch schlecht. Mag sein, ich war nicht in Freiburg, Leute, aber ich kann euch sagen, das Wetter in Berlin, auch wenn die Strecke flach ist, war auch weit weg von ideal. Ja, also wer noch nie in Berlin gelaufen ist, der kann da, glaube ich, auch nicht mitreden, muss ich fairerweise sagen, weil die zweite Hälfte, ich möchte mal sagen, eigentlich die letzten 11 Kilometer, wenn du da Nordostwind hast, dann hast du da keine Freude. Kudamm sind 4 Straßen, also da vorne ist ja nicht viel, wo du dich verstecken kannst. Die hatten ja auch keinen Pacemaker mehr, sondern mussten sich, glaube ich, abwechseln. Und wenn du da im Wind gestanden bist, dann hat das richtig massiv Körner gekostet. Also die Prognose, glaube ich, beim Technical Meeting war 25 km/h Durchschnitt und Spitzen bis zu 50 km/h. Könnt ihr euch vorstellen, hat nicht so viel Freude gemacht. Die Jungs sind ja trotzdem 61er Zeiten gerannt, was wirklich richtig, richtig krass ist. Und es ist da jetzt schwierig, irgendwie Spekulationen anzustellen, was wäre, wenn, und ist das eine besser als Freiburg oder was ist da? Also die können, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke mehr. Und hier übrigens, das sei auch gesagt, ich hatte mit Sebastian Händel die Möglichkeit, ja auch die Tage ein paar Mal zu sprechen, hatte ich leider gar nicht auf dem Schirm irgendwie, aber der rennt einen Marathon im Frühjahr und ich hatte das davor irgendwie nur nirgendwo gelesen, aber ich hoffe, ich nehme hier nichts vorweg im Podcast, aber es schien eigentlich offiziell zu sein, er rennt in Wien. Das wird jetzt auch dann in ein paar Wochen sein und ich bin mir ziemlich sicher, wir alle wissen, Race Day, gerade beim Marathon kann noch viel mehr passieren, aber mit der Leistung wird eine Zeit schneller als seine PB. Beim Debüt letztes Jahr in München, auch jetzt nicht die allerschnellste Strecke von 2:10, da wird einiges schneller machbar sein.
Deshalb wollte ich das nochmal kurz angemerkt haben. Du erinnerst dich aber noch an unsere Wette, ne? Die steht, ja. Und nachdem ich die Jungs gesehen habe, habe ich gedacht, ja, wart mal ab. Das ist nämlich genauso, wie du gesagt hast, ja. Wenn man in Sevilla in einem Rennen ist, wo in dem Bereich noch 10, 15 Leute in der Gruppe sind, nee, war nicht. Die sind alleine gegen den Wind gelaufen, so wie du sagst. Das ist halt wirklich ätzend da auf den langen Geraden in Berlin, wenn du da Gegenwind hast und keiner ist vor dir. Ja, und dafür haben die das ziemlich hart durchgefightet, das muss man wirklich sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ja, wir haben ja das Vergnügen, in Hamburg zu sein. Da bin ich schon sehr gespannt, was da passiert. Und schon das Frühjahr wird, glaube ich, jetzt noch mal ein paar Richtung weisen. Ja, ich hoffe, dass die Jungs alle gesund bleiben. Debbie Schöneborn ist ja auch gelaufen, war, glaube ich, beste deutsche Frau, wenn ich das richtig im Kopf habe.
War beste deutsche Frau, ja, genau.
Hatte im Vorfeld ja ein bisschen Probleme, aber war dann am Ende auch
und nicht zuletzt im Marathon gelaufen in Sevilla. Also die hat jetzt ja auch nicht so viel, also wenn man sagt, sie hat da vielleicht auch 1, 2, 3 Wochen alternativ trainiert oder recovered von Februar an, weil es auf die Vorbereitung auf das Rennen jetzt nicht sonderlich ausgeprägt, sagen wir mal.
Ja. Aber was mich halt auch gewundert hat, es waren ja ein Haufen Leute auch von euch aus unserer Community da, die sehr viel Rückmeldungen gegeben haben. Philipp hat ja endlos Zuschriften auf allen Kanälen bekommen. Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen. Ihr, die ihr da wart, bereitet euch ja auch auf Dinge vor, ja, sei es auf die Marathons in Deutschland oder Boston oder Und sehr viele Leute waren sehr glücklich mit dem Lauf. Ja, da musst du mir noch mal sagen, wie so die Grundatmosphäre war. Ja, mein Neffe ist wieder gelaufen mit seiner Freundin, die zum ersten Mal Halbmarathon gelaufen ist. Ja, sie sind dann nicht zusammengelaufen, weil sie deutlich langsamer gelaufen ist. Aber weißt du, einfach steady durch. Das ist ja immer so eine Nummer. Ja, steady durch. Dann weißt du ja schon, okay, das hat jetzt auf jeden Fall war jetzt nicht irgendwie Drama und brutale Schmerzen oder keine Ahnung, aber das klingt halt irgendwie okay, ja. Ein guter Freund, ein sehr, sehr guter Radfahrer ist zum ersten Mal gelaufen. Bei ihm klang es so, als würde er jetzt nicht unbedingt ganz dringend nächste Woche wieder einen Halbmarathon laufen wollen. Und er war sehr enttäuscht, dass er relativ viel Geld bezahlt hat und dann alkoholfreies Bier hinten bekommen hat. Ja. Dessen Freundin, eine Kollegin aus der ARD, die sehr viel arbeitet, ja, wirklich sehr, sehr viel arbeitet, die ist eine 1,39 gelaufen. Wow. Ja, und die macht halt auch ein bisschen Triathlon und solche Geschichten. Ja. Also da waren sehr viele so Sachen halt dabei, wo ich gedacht habe, okay, da hatten überdurchschnittlich viele Menschen richtig Spaß. Und wir haben ja auch eine sehr lange Mail noch bekommen, ich weiß gar nicht, ob gestern oder vorgestern, von Carina, die war super sweet und wirklich sehr, sehr ausführlich. Die ist ja da auch gelaufen und hat das alles so geschildert, wie es ist, wenn man im Prinzip ja im selben Rennen ist wie ihr, aber euch eigentlich dann doch ja mehr oder weniger nicht sieht. Ja, wo ich natürlich gleich hängen geblieben bin, die gute Carina kommt aus Schermbeck. Das ist direkt neben meiner Heimatstadt Dorsten. Ja, das ist da, mein Vater ist dort geboren. Ja, und deshalb... Und da achtet man natürlich anders drauf, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es in der Mail von Carina war oder in einer der anderen vielen Mails. Ich komme auch gleich da nochmal dazu, zu den zahlreichen Nachrichten und Kommentaren, die mich erreicht haben und mich auch wirklich sehr berührt haben. Aber da war noch eins, wo ich auch wirklich sehr schmunzeln musste. Ich glaube, es war in Carinas Mail. Ich bin nicht ganz sicher. Wir haben so viele Mails bekommen. Sie ist in einem Startblock gewesen, der ein bisschen weiter hinten war. Und sie hat dann geschildert, dass quasi, bis ihr Startblock überhaupt in der Lage war, starten zu dürfen, ist quasi der Sieger des Rennens schon eingelaufen und das hat wohl auch der Sprecher vor Ort, sagen wir mal, auf humoristische Art und Weise aufgegriffen, indem er meinte, so Leute, bei euch geht es jetzt langsam Richtung Startlinie, der Sieger kommt gerade, oder nee, genau, wie war das, für euch geht es Richtung Startlinie, das Rennen könnt ihr leider nicht mehr gewinnen, weil der Sieger läuft gerade ein und so.
Das ist ja ein bisschen demotivierend, nein, das ist ja natürlich völlig in Ordnung.
Ja. Nein, das hat er natürlich alles just for fun und sie hat das auch sehr, sehr, sehr witzig geschrieben und alles gut. Ja, vielleicht kurz noch mal zu den Tagen davor. Also die Tage waren natürlich für mich sehr voll. Ich hatte aber auch, ich wollte das alles so machen, wie die Anfragen da auch da waren. Also ich hatte an dem Freitag, klar, also ich für mich und wir für uns, wir hatten beschlossen, dass am Freitag mehr oder weniger zeitgleich zur Pressekonferenz bekannt zu geben sozusagen, dass das letzte Rennen wird. Hier auch nochmal indirekt, auch wenn ich schon dir, lieber Tim, persönlich gesagt habe, vielen Dank für dieses sehr schöne Video, was du dafür erstellt hast. Ich hoffe, Ralf und Dieter werden dich nicht verklagen für die Urheberrechtsgeschichten, aber
wir prüfen das noch juristisch. Es wird wahrscheinlich auf eine Verurteilung zu einem Essen auslaufen.
Aber er hat das natürlich wahrscheinlich mit dem Material, was er irgendwie über, ich schätze mal, YouTube auffinden konnte, wenn man da wahrscheinlich meinen Namen eingibt, versucht er was Schönes zu basteln. Natürlich dieser Kommentar, den er da drüber gelegt hat, der ist natürlich aus einem Rennen, das schon lange her ist. Nämlich 2017, aber er hat das, glaube ich, dieses Wording etwas auf andere Lebensbereiche umgemünzt sozusagen und ein sehr schönes Video gemacht, wie ich finde. Ich hatte dann ja nach der PK, gut, da war das dann raus, spätestens da wussten es dann alle, Amanal Petros, den habe ich noch ein bisschen geschockt, den habe ich am Freitagmorgen, der saß bei uns am Frühstückstisch, dann mitgeteilt, weil ich es irgendwie auch komisch fand, ihm das jetzt nicht zu sagen. Und dann sind wir beide bei der PK und dann denkt er sich so, hey, wir haben gerade irgendwie anderthalb Stunden zusammen gefrühstückt, was ist denn jetzt los? Der war tatsächlich ein bisschen geschockt, möchte ich mal sagen, weil wir auch viel, wir waren, jetzt sind wir im gleichen Verein, früher waren wir nicht im gleichen Verein, hatten aber immer viel miteinander zu tun, Trainingslager, Wettkämpfe und so weiter. Auch ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren Adidas-Athlet, also da haben sich die Wege natürlich häufiger gekreuzt. Der war tatsächlich schon auch ein bisschen angekratzt, sagen wir mal, weil er gesagt hat, das kannst du nicht machen, wir müssen es doch zukünftig auch wieder sehen. Da habe ich gesagt, es gibt bestimmt wahrscheinlich die ein oder andere Möglichkeit, dass wir uns trotzdem über den Weg laufen werden. Und waren danach ja dann auf der Messe. Auch da habe ich Zuschriften bekommen, dass manche Leute natürlich das noch nicht gelesen hatten oder unsere Podcast-Folge noch nicht gehört hatten, bevor die Freitagnachmittag da waren. Und da haben sich auch manche Leute dann rückblickend sogar noch entschuldigt, dass sie dann irgendwie alles Gute für die weitere Saison gewünscht haben. Und gesagt, das ist doch vollkommen fein, das kann man ja gar nicht. Also ist alles gut. Es war sehr, sehr schön zu lesen. Ich habe immer noch nicht geschafft, alle Nachrichten zu lesen. Man sehe es mir nach. Ich glaube, es wird unmöglich sein, auf alle Nachrichten zu antworten, die da übers Wochenende eintrafen bei mir. Aber das, was ich lesen konnte, war sehr, sehr schön. Und ja, natürlich berührend irgendwie, wenn man dann doch liest, dass für manche das irgendwie, dass man dann einen gewissen Impact hatte, positiven Impact hatte, das ist natürlich sehr, sehr schön und zählt vielleicht dann sogar mehr als irgendwelche Zeiten, die man irgendwann mal gerissen hat. Insofern, ja, fand ich das ganz, ganz schön und berührend. Und ja, dann Freitagabend hatten wir noch eine...
Darf ich da noch ganz kurz eine Frage stellen? Weil ich habe auf jeden Fall vom DLV-Account eine Message gelesen. Gab es noch Meldungen von offizieller Seite, sage ich mal, weil ich meine, du bist ja kein Kaderathlet mehr, du bist ja im Prinzip ein Einzelunternehmer, auch als Läufer gewesen, als Profiläufer, das ist so, dann, wenn man auf die Straße geht. Gab es da eine Reaktion von ehemaligen Trainern oder vom DLV? Wie gesagt, auf dem Social Media Accounts war das drauf. Ne? Und auch eine relativ auf leichtathletik.de gab es auch eine relativ lange Würdigung deiner Karriere, ja.
Genau. Ich glaube, es war in den Flash News drin nach der PK und dann in dem Nachbericht zum Rennen gab es einen Absatz, der sich damit auch natürlich auseinandergesetzt hat, dass das sozusagen mein letztes Rennen war. Das war ganz cool, habe ich auch also nicht erwartet. Wie gesagt, man muss ja immer aufpassen, man darf ja nicht pauschalisieren, der DLV ist eine große Organisation. Da gab es sicherlich Stellen und Bereiche, wo vielleicht aufgrund vergangener Ereignisse das Tischtuch eher zerschnitten ist, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, aber das ist ja nicht jeder Mitarbeiter beim DLV irgendwie der Teufel in Person. So würde ich jetzt mal vorsichtig eingrenzen. Also natürlich gibt es auch total schöne Menschen, also nette Menschen, das will ich euch damit sagen, im Mediabereich und so, mit denen hatte ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis, wenn man da in der Vergangenheit irgendwie zusammengearbeitet hat. Insofern ist das, glaube ich, alles cool. Von Trainerseite, wenn du jetzt auf Bundestrainer anspielst, da gab es jetzt keine Rückmeldung tatsächlich. Habe ich aber. Und
die spielen auch vielleicht jetzt auch nicht alle so in den Social Media. Ne,
ja, genau, hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Nicht so. Und da war natürlich die Fluktuation in den letzten Jahren auch extrem hoch. Und du hast zu Recht auch angemerkt, ich bin seit Jahren kein Bundeskaderathlet mehr. Ich wurde damals nach Rio aus dem Bundeskader sozusagen entfernt und dementsprechend war danach dann jetzt auch da der Austausch nicht mehr wahnsinnig groß, aber tatsächlich auch zum Beispiel der VfL Sindelfingen.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Erster wichtiger, prägender
Verein. Sehr schöne Fotos.
Oh ja, genau. Auch Fotos aus, da wo wir noch kleine Kids waren. Ich weiß gar nicht, wo sind die alle ausgegraben haben, ey, das ist ja Wahnsinn. Ja, so ging das halt los damals. Ne? So hat man damals diese Leidenschaft für das Laufen entwickelt, damals noch viel Crosslaufen gemacht und sowas. Das hat mich auch sehr gefreut. Wie gesagt, VfL, erste wichtige, große Etappe in meiner sportlichen Laufbahn. Ich glaube, von Regensburger Seite habe ich jetzt nichts gelesen, aber das ist auch okay, sage ich jetzt mal. Die einen handeln das so, die anderen handeln das so. Ich verurteile ja niemanden. Viele Regensburger Teamkollegen von damals haben mir geschrieben. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Ganz viele, mit denen ich natürlich auch damals 13 Jahre oder in Teilen 13 Jahre verbracht habe, waren ja auch für mich immer tolle Menschen, die einem ja irgendwo Freude gemacht haben. Hier Bene Huber zum Beispiel, um den mal persönlich zu nennen. Ich habe keine Ahnung, Bene, ob du im Podcast-Game bist und hier zuhörst, aber er hat natürlich geschrieben, dass irgendwie, oder was hat er, ich glaube jetzt irgendwie so, dass ich halt auch immer ein Vorbild oder so war. Wir waren übrigens sehr unterschiedlich, was unsere präferierten Strecken anbelangt. Also Bene ist super guter 800 Meter Läufer, dreifacher deutscher Meister in Folge, krasser Taktikfuchs, wirklich, der konnte Rennen sehr gut lesen. Ich natürlich eher schon richtig langstrecklermäßig unterwegs. Aber
du konntest deine Rennen nicht lesen, oder was?
Ich musste mich immer dem Schicksal ergeben und sagen, ich muss hier mitlaufen. Und mit dem habe ich auch diverse Trainingslager auf dem Zimmer verbracht, war auch immer ein richtig, richtig cooler Typ.
Sorry, dass ich dich kurz unterbreche, aber sagen wir mal so, in meinem Teil Deutschlands müsste man Bene eher untertiteln.
Ja, ja, ja.
Also weil doch ein sehr zünftigen Dialekt.
Ja, Bene kommt aus Palling. Palling ist so bei Traunstein, Traunreuth, ja. Da unten in der Ecke. Sehr, sehr, ja, ist einfach ein richtig cooler Typ. Also der kann
absolut,
hat auch immer vielleicht dafür gesorgt, dass auch ein, zwei regionale Biere immer mit dabei sind in einem Koffer, wenn man weit weg im Trainingslager ist, dass es dann manchmal auf einem Balkon, beispielsweise Monte Gordo oder sowas, wenn die Sonne untergeht und man einen langen, harten Trainingstag hinter sich hatte und eigentlich zufrieden und auch ein bisschen mit Vorfreude auf den nächsten Trainingstag vielleicht noch auf dem Balkon saß, die Sonne ins Gesicht gescheint hat, kam er plötzlich her mit zwei Bier oder so. Das war dann schon immer sehr, sehr cool. Und ja, eine schöne Gemeinschaft mit vielen Weggefährten und das ist schon was bleiben wird, also diese Erinnerung an diese Zeiten. Und das waren, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Name-Dropping gehen, weil ich will auch niemanden jetzt vergessen, das ist jetzt gar keine Wertung meinerseits, es waren wirklich ganz viele, über die ich mich gefreut habe. Seid euch versichert, die Sachen, die ich noch nicht gelesen habe, werde ich noch lesen in den nächsten Tagen, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit habe. Wir fahren dann morgen tatsächlich auch in die schwäbische Heimat, meine Family mal besuchen, ein bisschen easy machen über die Ostertage, ein bisschen Akkus aufladen und dann werde ich sicherlich alle Sachen noch lesen. Ob ich alles beantworten kann, kann ich nicht sagen, aber ich lese alles. Es freut mich jede Nachricht. Es freut mich, so viele von euch auf der Messe bei InSilence getroffen zu haben. Es hat wirklich, ich glaube, nicht nur mich, sondern auch die Jungs von InSilence überrascht, wie viele Menschen da waren. Das war wirklich, wirklich cool. Ja, danke für die vielen Überraschungen, die mich an diesem Wochenende auch erwartet haben.
Du wurdest ja hintergangen, ne? Aufs Schlimmste hintergangen, ja,
im Vorfeld dieses Wochenende. Von verschiedensten mir nahestehenden Personen, ja. Auch Felix hat eine sehr, sehr tragende Rolle hier gehabt.
Inklusive Family und allem, was dazugehört, ne?
Ja, genau. Also SCC, wir hatten noch so einen Vereinsabend, wo ich spontan auch noch zugesagt hatte.
Also vorher,
zusammen,
ne? Ja.
Genau, am Freitag, genau, mit Michelle Janjak, die Athletensprecherin, ist so eine Art Athletentalk zu machen, weil der SCC ist natürlich ein sehr großer Leichtathletikverein mit ganz, also die decken natürlich die komplette leichtathletische Bandbreite ab. Und das habe ich jetzt auch als eher vereinstechnisch Neu-Berliner, bin ich ja auch erst ein gutes Jahr dabei, gelernt, dass trotz des gleichen Vereins natürlich total unterschiedliche Trainingsstandorte je nach Schwerpunkt also bedient werden. Ne? Die Werfer sind halt alle im Osten in Hohenschönhausen eher am Olympiastützpunkt. Sprint, Sprung, Lauf sind halt eher Mommsenstadion und Grunewald unterwegs. Das heißt, selbst da treffen oder kennen sich teilweise die alle auch gar nicht so untereinander. Und da war eine coole Idee von Lukas Jakubczyk, der übrigens ein sehr, sehr guter Sprinter war, ja, Leichtathletik-Fans, denke ich, werden sich noch an ihn erinnern, der da jetzt aber eine der federführenden Rollen innehat, was die Vereinsarbeit anbelangt. Lukas, seh es mir nach. Ich weiß gerade nicht genau, was dein offizieller Titel ist. Teammanager, Head Coach, irgendwie sowas wahrscheinlich. Aber
auf jeden Fall einer, der ein Gespür hat für Menschen und für
Athleten. Herz am rechten Fleck und natürlich auch jemand, der von seiner langen Erfahrung als Athlet da bereit ist, viel weiterzugeben, finde ich großartig. Dass es solche Menschen gibt, die das dann auch sich zur Aufgabe machen, für zukünftige Generationen weiterzutragen. Und da hatten wir irgendwie eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher die Idee, dass wir sagen, hey komm, bevor wir jetzt dann nur das übliche Funktionärs-Event machen und alle kriegen mal ein Häppchen und die Erfolge werden geehrt, wärst du da irgendwie bereit, mit Michelle so eine Art Podcast-Talk, wie auch immer, zu machen, mit zwei ganz jungen Athletinnen, Werferinnen, die jetzt zu uns gekommen sind, die zum Beispiel gar niemanden kennen, vielleicht auch jemanden mit, wir haben ja auch Paraathleten und also so mit 4, 5 ausgewählten Athleten da zu sprechen, auch jemanden, den Mohammed, der geflüchtet ist und jetzt im Refugee-Team quasi für Paris eigentlich schon quasi dann gesetzt ist aus Syrien. Das war, glaube ich, eine ganz coole Runde, war mein Pilotprojekt, kam, glaube ich, relativ gut an, hatte ich jetzt das Feedback bekommen. Das hatten wir noch gemacht. Samstag hast du es angesprochen, natürlich überraschend. Meine Eltern wusste ich, dass die kommen. Die haben eine Woche vorher das noch irgendwie umorganisiert, dass sie kommen konnten. Mein Vater hat eigentlich an dem Wochenende tatsächlich, hätte er arbeiten müssen, aber hat er dann versucht, natürlich auch möglich zu machen. Die war natürlich für mich auch immer, haben wir hier vielleicht im Podcast auch schon gesagt, wir sind ja fast 3 Jahre im Start, aber natürlich maßgeblich daran beteiligt, dass so eine Laufbahn überhaupt in so eine Richtung sich entwickeln konnte. Und ich betone hier nochmal, überhaupt gar nicht mit irgendwie Druck oder einem Ehrgeiz von Elternseite, der an mich als Kind herangetragen wurde, sondern das werde ich mir versuchen, tatsächlich für mich selber zu bewahren, sondern dieses fördern, wenn Kinder was machen möchten. Ja? Und das war ja immer schon dieses intrinsische, man möchte einen Sport machen, weil es einem Spaß macht. Habe ich mir natürlich bei meinem Vater abgeschaut, der nach der Arbeit immer laufen gegangen ist. Aber dann irgendwann auch schon relativ früh zu sagen, also wir können dich auch einem Leichtathletikverein anmelden, weil ich bin kein Trainer sozusagen. Ich bin hier so Autodidakt, das macht doch das in der richtigen Vereinsstruktur. Aber dann halt auch einen da dreimal die Woche ins Training gefahren haben. Dann zu den ersten Wettkämpfen mitgefahren sind. Also alles das, was Ralf ja auch hier lebt und macht, die dann auch in den ersten schwierigen Phasen schon im Jugendalter, wo es für mich im Teenageralter schon die ersten Hürden gab, sage ich mal, mit diesen Wachstumsproblemen mit den Knien, von Arzt zu Arzt gefahren sind, weil natürlich Eltern, glaube ich, Kinder immer sehr ungern unglücklich sehen. Und auch in einem Alter, wo ich dann schon lange volljährig war, es sich nicht haben nehmen lassen, für ein Wochenende, das muss man sich ja auch rückblickend jetzt nochmal überlegen, dafür, dass ich irgendwo 3000 Meter gerannt bin, was in roundabout 8 Minuten vorbei ist, aber irgendwie nach Belgien gefahren sind oder nach was weiß ich wohin, weiß der Teufel, nach Italien, wo man ja schon jetzt auch, was nicht der ganz nächste Weg ist meistens, um da dabei zu sein. Und das ist einem als Kind, ich glaube, egal welches Alter man hat, natürlich wichtig. Also oder ist natürlich schön, dass dieses Interesse der Eltern, diese Anteilnahme da immer zu spüren. Dementsprechend, ja, die haben das spontan möglich gemacht. Ich wusste aber dann, dass sie kommen. Was ich nicht wusste ist, dass Samstagabend hatte ich einen Tisch reserviert im Hotel tatsächlich, weil ich genau Felix Mona noch einladen wollte, weil ich Tim, der für uns die Videos wieder macht, einladen wollte, meine Eltern. Dann stand plötzlich mein Bruder mit seiner Freundin plötzlich hinter mir. Ich habe gedacht, was ist jetzt hier los? Das hatten die wohl auch als Überraschung geplant. Die wären eigentlich an dem Wochenende, glaube ich, im Urlaub in Amsterdam gewesen, aber haben das dann irgendwie gecancelt. Und das war schon alles in allem sehr, sehr schön. Und insgesamt ein sehr schöner Abschluss. Die Fotos, die ich gestern gepostet hatte, sind ja dann auch der Beweis dafür, dass es die Nachziel-Area vielleicht dann doch auch mit der ein oder anderen Träne verbunden war. Aber auch da, wie ich sie geschrieben hatte, nicht aus Wehmut oder sowas, sondern weil einem da dann, glaube ich, nochmal sehr oder mir sehr bewusst wurde, was für ein krasses Glück ich eigentlich hatte und habe in meinem Leben. Nicht jetzt die Zeiten oder die Ziele, da habe ich natürlich vielleicht jetzt nicht alles in meinem Leben so erreicht, wie man sich das mal ausgemalt hat, aber das, was mir am wichtigsten war, das durfte ich erleben, das waren Olympische Spiele. Und viel wichtiger als diese sportlichen Erfolge war eigentlich wirklich diese Reise im Leistungssport, die mich oft an Grenzen geführt hat, die mich auch gelehrt hat, Grenzen zu verschieben, die, glaube ich, eine gewisse mir eine Resilienz abverlangt haben, aber auch geschult haben, dass es dazugehört, teilweise Dreck zu fressen und dass man da halt sich zurückkämpfen muss und vielleicht 4-mal auf die Schnauze fliegen muss, damit man einmal den Erfolg dann hat, den man haben möchte. Und diese Menschen, die man auf dem Weg getroffen hat, die Orte, die ich bereisen durfte, das, was man sich dann überall irgendwo auch immer ein bisschen abschauen konnte, ist ja auch so, dass für mich viele inspirierende Persönlichkeiten waren im direkten oder erweiterten Umfeld. Das ist das, wofür ich, glaube ich, einfach wahnsinnig dankbar bin. Und das ist das, was mir im Ziel, glaube ich, auch nochmal sehr bewusst wurde, dass es einfach sehr viele ganz tolle Menschen gibt, die ich durch den Sport kennengelernt habe und die mir viel bedeuten. Und war schön und war großartig.
Also das eine ist ja die Urkunden, die Eltern von Anfang an gesammelt haben, ja, und Bestzeiten.
Zu Hause.
Und ja, genau, ja.
Wenn ich jetzt am Ostern daheim bin, im Keller unten, da wo auch so die ganz großen Schätze von mir sind, Olympiaschuhe oder sowas noch, Olympiastartnummer sowas, ordnerweise, solche Leitsordner hat mein Vater wirklich als Erinnerung, ich hatte das damals angefangen, wo ich 7, 8 Jahre war, bei den ersten Kidsläufen, und das ging dann aber irgendwann weiter, bis man das erste Mal deutscher Meister war oder sowas, mit aber auch Fotos von damals oder Zeitungsausschnitten. Wahnsinn, aber auch Hammer. Da müsste ich mich jetzt irgendwann mal wirklich vielleicht an Ostern in Ruhe da mal hinsetzen und so einen ganz alten Ordner einfach mal aus dem Regal nehmen von vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas oder 20. Das ist schon krass, ja.
Ja. Und dann sind da ja ganz viele Zahlen, ne? Weil Leichtathletik lebt ja von Zahlen, ja. Die sagen ja nicht so vielen Menschen dann überhaupt irgendetwas, ja. Die sind ja dann auch schnell Schall und Rauch, ja. Und selbst Platzierungen sind dann irgendwie ja auch, ich will jetzt nicht sagen austauschbar, aber sie sind nicht prägend, ja. Am Ende ist es ja das, was halt auch in den ganz vielen Zuschriften deutlich geworden ist. Wenn man es geschafft hat, Menschen positiv zu beeinflussen. Ja, also mehr kannst du ja eigentlich nicht machen. Ja, ja. Mehr kannst du nicht machen. Ja, und das hat natürlich mit dem Sport auch zu tun, dass man, Vorbild ist immer so ein großes Wort, aber dass man ein Beispiel sein kann für bestimmte Dinge und eben nicht nur die einfachen Dinge. Die polierte Instagram-Welt ist das eine, aber das ist nicht real life, ja, ist leider richtig. Nicht so. Ja, und wenn man da, was wir ja auch sehr oft von euch zurückgespielt bekommen, dass wir vielleicht hier mal einen Scherz mehr machen als an einer anderen Stelle und vielleicht den einen oder anderen animieren, mal einen Lauf wegzulassen oder sich einem nächsten Ziel zu stellen oder so. Ja, das, also ich finde, das gibt mehr als man erwarten darf. Ja, und wenn man das als Sportler über Jahre zurückgegeben hat, ist das natürlich einfach cool für eine Karriere. Ja. Und das bleibt ja auch erstmal stehen. Ja.
Du sagst es, man kann das ja nicht erwarten sozusagen. Es ist natürlich aber schön zu lesen, jetzt in dem konkreten Anlass gab es einfach sehr viele Nachrichten und Kommentare, dass man diesen positiven, ich betone wirklich, dass man diesen positiven Einfluss, ich oder wir auch zusammen hier, dass man das auf Menschen hatte. Wie gesagt, das kannst du jetzt nicht planen. Man kann sich natürlich sagen, oder das war der Anspruch irgendwann an mich selber auch, dass man versucht, authentisch zu bleiben, ehrlich zu bleiben und eben, wie gesagt, diese Reise so zu teilen, dass man das jetzt nicht, also dass man die schlechten Phasen nicht auslässt, weil das verzerrt das Bild und das macht überhöht oftmals dann auch irgendwo Profisport oder so, wie das teilweise dann auch aussieht, sage ich jetzt mal, wenn da tolle Zeiten gelaufen werden, sondern eben das in der ganzen Komplexität und auch mit all dem Struggle, der für uns auch dazugehört, zu machen. Und wenn man damit andere Menschen positiv berührt, beeinflusst, animiert, selbst vielleicht große Ziele in Angriff zu nehmen, vielleicht auch kleine Ziele in Angriff zu nehmen, ist ganz egal, dann ist das eigentlich tatsächlich das, was schöner ist noch als jetzt irgendeine Zeit, die man vor 40 Jahren gelaufen ist. Das ist für mich persönlich natürlich auch mal schön gewesen, aber das ist natürlich schon ganz groß und lässt mich natürlich auch dankbar sein, dass man das auf die Art und Weise machen konnte.
Ja, absolut. Wir kommen ja gleich noch zu unserem Partner, zu Whoop heute. Da würde mich dann gleich mal interessieren, wie da so die Verläufe bei dir am Wochenende waren. Ja, weil wenn du so ein Programm hast, dann noch gelaufen bist, dann, ich meine, so Emotionalitäten beschäftigen einen ja auch. Das, ja. Das kann man sehen, ja. Also man kann das wirklich sehen, ja, weil da wird ja, das ist ja ein Wearable, das viele Dinge trackt. Und ich sag mal so, die ersten Tage hier hatte ich das natürlich auch im Camp an und es ist natürlich schon auch ernüchternde Wahrheit, ne? Also, das ist so, ja. Ja. Wie lief's so bei dir, das also, Tracking am Wochenende?
Es ist, ich glaube, bei mir ist das inzwischen komplett durcheinander, weil dadurch, dass ich jetzt ja dann krank geworden bin, quasi Freitag vor einer Woche, also der Freitag schon, wie soll ich sagen, vor 2 Wochen eigentlich, waren ja da dann schon immer nachts die Werte erhöht. Dann kam es das Wochenende. Da war natürlich auch extrem viel Erlebnis, extrem viel, was heißt Stress? Stress nicht, aber es war halt sehr durchgetakteter Tag. Ich glaube gerade Felix und Tim, die mich ja dann auch auf Schritt und Tritt begleitet haben, die waren, glaube ich, auch ziemlich K.O. danach. Die musste den ganzen Tag auch so mit durchziehen. Also ich sag mal so, man sieht ja am Durchschnittspuls, in der Nacht, ob du was verarbeiten musst oder nicht. Jetzt lassen wir mal den Infekt-Aspekt beiseite, wo ich sicherlich auch vom Rennen vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig durch war, zumindest an der Stimme hat man es gehört und Nase und Nebenhöhlen waren auch noch nicht ganz frei, aber das ist die eine Sache, dann diese ganzen Sachen mit dem tagsüber. Ich war dann schon oft eher so bei 45, 46, 47. Durchschnittspuls klingt jetzt vielleicht nicht super hoch, aber ich habe halt sonst oft eher roundabout 40, mal 39, wenn ich einen richtigen entspannten Tag habe, mal 41. Dementsprechend konnte ich dann schon ablesen, dass natürlich Oder hast du auch gesehen, dass dann der eigene Akku am nächsten Tag eben nicht auf 100% war. Aber gut, wie gesagt, für mich letztes Rennen, es war jetzt nicht, ging nicht mehr um Bestzeiten, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt, und das hat mir auch sogar Barbara verordnet, sozusagen, die schon gesagt hat, am Montag, okay, mach am Montag, weil da kam noch eine spontane Anfrage, das lief in Zusammenarbeit mit Adidas für diesen Podcast, dann machen wir das auch noch. Das heißt, wir hatten dann halt auch Sonntagabend nochmal eine vergleichsweise kurze Nacht, weil dann auch der SCC für mich nochmal eine schöne Überraschung und Verabschiedung geplant hatte auf der After-Show-Party oder After-Race-Party, so muss man vielleicht sagen. Also war ich dann da auch noch, war jetzt nicht super, super spät, aber vor Mitternacht, halb eins waren wir dann auch nicht im Bett nach dem Tag mit Halbmarathon, mit Nachmittag in der Adidas Sportspace. Auch da gab es eine coole Überraschung von Adidas, die mich sehr gerührt hat. Sehr coole Bilder, sehr coole Zuschriften. Ich muss nachher mal die Kamera halten hinter mir, konnte es vorher nicht zeigen. Ist nochmal ein cooler Bilderrahmen von meinen Teamkolleginnen und Kollegen mit netten Nachrichten, die sie mir da geschrieben haben, mit einem Trikot, mit einer coolen Startnummer drauf. Also das war auch dann nochmal ein wirklich schöner, aber auch anstrengender Tag und dann am nächsten Morgen trotzdem jetzt nicht so spät aufstehen, klar, die Kleine ist natürlich auch wach, dann alles einpacken, dann dort zu der Location fahren, dort Podcast aufnehmen, dann daheim fahren, war dann auch spät, bis wir Montag daheim waren. Man liest auf jeden Fall ab bei mir, dass, glaube ich, jetzt mal eine Woche oder vielleicht auch sogar zwei Wochen ein bisschen Fuß vom Gas nicht schlecht wären. Die Stimme ist ja auch noch nicht ganz so gut und da ist natürlich Whoop nach wie vor ein super ein Tool und super Gamechanger, was Fitness-Variables angeht, weil es eben die Physiologie eures Körpers rund um die Uhr über dieses einfache Armband mit dem Sensor überwacht und über die App Feedback gibt, die ja auch vor, wann waren das, 2, 3, 4 Wochen nochmal cool geupdatet wurde, ist, glaube ich, finde ich, nochmal ein bisschen intuitiver aufgebaut und da kriegt ihr dann halt dementsprechend optimales Feedback zu eurem Lebensstil, Training, Schlaf und Erholung. Und wir hatten letzte Woche auch noch eine Anfrage von einem unserer Hörer bezüglich des Links. Der Link funktioniert noch, das möchte ich mich entschuldigen, ich hatte kurzzeitig mal letzte Woche, beziehungsweise bei der letzten Integration den Link nicht ganz korrekt eingebaut sozusagen. Da ist ein Schrägstrich noch dran gewesen, aber dann hat es irgendwie nicht funktioniert. An sich funktioniert der Link noch, das wird jetzt vorerst mal die letzte Integration sein sozusagen. Werbeintegration hier bei uns im Podcast, aber natürlich wird auch der Link, schätze ich mal, zukünftig aktiv bleiben. Das heißt, auch wenn ihr euch in ein paar Wochen noch überlegen möchtet, da zuzuschlagen, den ersten Monat kostenfrei zu bekommen, ihr könnt in diesem Monat dann das ausprobieren, ihr könnt das dann aber auch nochmal kündigen, dann würde ich doch sagen, probiert das gerne nochmal aus. Wir sprechen uns auch nochmal mit unserem Ansprechpartner, aber ich gehe davon aus, der Link bleibt aktiv. Also schaut rein, join.whoop.com/bestzeit oder einfach direkt bei uns in die Shownotes klicken. Ich lege nochmal ganz besonders Augenmerk drauf, dass der Link korrekt ist. Die Preise wurden auch nochmal angepasst. Zumindest wenn ihr euch längerfristig committet, könnt ihr da richtig Kohle sparen. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Aktuell sind es 30 Euro, wenn ihr sagt, ihr wollt das irgendwie monatlich kündigen. Wenn ihr direkt ein Jahr abschließt, da könnt ihr nochmal einiges an Geld sparen, beziehungsweise bei 2 Jahren direkt vorab dann eben nochmal deutlich mehr. Also schaut da rein, join.whoop.com/bestzeit, sorry.
Ja. Genau, ja. Ja, und wenn ihr jetzt nochmal Gas gebt in Richtung eures Frühjahrsmarathons oder ein Laufcamp macht oder ein Triathloncamp macht, ja, schaut da drauf. Es gibt ja unterschiedliche Parameter, die permanent getrackt werden. Du hast gesagt, Ruhepuls ist das eine, immer auch schon ein relativ früher Indikator, dass irgendwas los ist. Herzratenvariabilität ist auch eine Geschichte, die wirklich sehr gut Schlaf, die Struktur des Schlafes und so weiter. So, wir haben jetzt Tag 1, 2, 3, 4 und da geht's schon dahin. Ne? Wir sind schon 7, 8 Schläge, ne? So wie du auch gesagt hast, drüber. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das schaue ich mir aber jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal an, wie mein Infekt davor das halt jetzt auch nochmal beeinflusst hat. Ja, weil der wirkt dann eben ja doch noch ein bisschen länger nach, als nur, bis man sich wieder einigermaßen fühlt und die Stimme so halbwegs wieder im Griff hat. Das ist halt einfach so. Und gestern Nachmittag habe ich dann den Lauf auch weggelassen, weil wir ein bisschen länger Rad gefahren sind. Wir mussten gestern eine Gewitterfront austanzen. Ja, ich habe es auch geschafft mit einem längeren Stopp an einer Tankstelle, wo es aber den gescheiten Kaffee gab. Da waren es dann aber statt der 4 Stunden fast 5 Stunden. Und am Ende irgendwie 106 Kilometer. Und das ist dann halt einfach schon ein Unterschied, wenn man das halt aufaddiert. Ja. Viele andere sind dann noch mal 10 bis 12 Kilometer gelaufen mit einem relativ knackigen Anstieg zu einem Lighthouse hoch. Oh. Ich habe heute Morgen ein paar gesehen. Einer hatte Wade, 2 waren schon sehr zerstört. Also das das fordert dann Tribute. Das ist so.
Du bist, seit Samstag bist du da, oder?
Ja.
Seit Samstag. Und du bleibst wie lange, Ralf?
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ja, also es sind jetzt noch 10 Tage.
Noch 10 Tage, okay. Ja, okay, also schon ein längeres Camp. Aber Wetter, ich habe auch das Gefühl, mir hat jetzt, sagen wir mal, um diese Temperaturen oder frischen Temperaturen am Sonntagmorgen für den Halbmarathon haben jetzt meiner Lunge und so jetzt nicht so gut getan mit der Vorgeschichte. Das wird ja wahrscheinlich auf Mallorca bei dir ein bisschen anders sein, schätze ich mal. Habt ihr da diese schöne, milde, mediterrane
Temperaturen? Nee, ist tatsächlich diese Woche und wahrscheinlich nächste Woche nicht dramatisch anders. Die 2 Wochen, bevor wir hier waren, gab es ja auch schon ein Camp.
Okay.
Da war es fast 25 Grad die ganze Zeit, da immer zwischen 23 und 25, also wirklich sehr, sehr schön. Aber tatsächlich hat es insgesamt sehr viel geregnet im Frühjahr auf Mallorca, was auf der einen Seite toll ist, weil erstens haben die ja sowieso ein bisschen Wasserprobleme, aber eben auch die Vegetation ist halt viel weiter, es ist sehr grün. Es ist jetzt gerade frisch, also es ist morgens so 8, 9 Grad, das ist schon wenig für diese Jahreszeit und tagsüber ist so 15, 16. Es ist sonnig, aber es ist 15, 16 und du merkst das halt am kalten Wind. Ja? Das heißt, wenn du stehen bleibst, egal ob laufen, Radfahren, wie auch immer, das geht ganz schnell. Ne? Du wirst sofort kühl, ja, wenn du so ein bisschen angeschwitzelt bist. Ja, das ist schon nicht ohne. Und die letzten 2 Tage hatten wir halt immer mit Schauern und Gewittern zu kämpfen. Ich bin die letzten, 4 Jahre in Mallorca mit meinen Gruppen nicht nass geworden. Ja, das heißt, ich versuche das immer irgendwie auszutanzen, weil ich gucke dann immer ein bisschen in den Himmel und versuche so Wind zu orientieren, bla bla. Jedenfalls habe ich mir diesen Ruf erarbeitet, dafür hassen mich die anderen Guides, weil die sind halt jetzt auch die letzten Tage wieder mit vollkommen durchweichten Menschen nach Hause gekommen. Und ich bin mit meinen Gruppen fröhlich pfeifend und mit leichtem Sonnenbrand nach Hause gekommen und das... diesen Ruf habe ich mir jetzt erworben. Das ist natürlich auch eine Bürde, ja, weil jetzt kannst du nicht...
Die Messlatte liegt jetzt sehr hoch.
Ja, jetzt kannst du da nicht so triefende Gruppe abliefern. Das geht nicht. Ja, deshalb mussten wir dann ein bisschen länger an der Tanke rumstehen. Ne? Ja, also wir nennen das dann euphemistisch Café Repsol. Ja? Also das ist ja die spanische
Tankstellenkette.
Ja, war da wieder am Café Repsol. Ja, wir waren ein bisschen länger da. War schön.
Um unsere Community ein bisschen neidisch zu machen, Ralf, musst du fast in einer Insta-Story nochmal ein Foto hochladen von eurer Aussicht aus dem Zimmer, was du mir heute Morgen geschickt hast, wo ich dachte,
vielleicht auch vom Lauf oder so, ne? Weil heute ist
Ruhetag. Sieht nicht so schlecht aus.
Ja, heute ist tatsächlich Ruhetag. Ich bin mal gespannt. Ja, normalerweise ist es so, also so Läufer ja auch, aber so Triathleten schon auch, die können halt wahnsinnig schlecht Wasser halten, ne? Also nichts machen, also mal so einen Tag lang nichts machen. Ist schwierig. Wahnsinnig schwer, ja. Und heute ist es ganz klar und blau, aber es ist frisch, ne? Zumindest war heute Morgen um 8 Uhr noch niemand im Wasser. Das hat mich schon gewundert, weil normalerweise, weil Schwimmen geht ja immer, ne?
Schwimmen kann man immer noch machen.
Schwimmen geht ja immer, ne? Ja. Wann gehst du wieder laufen?
Ich denke am Wochenende. Also ich denke.
Ja, ist gut, ja.
Also tatsächlich, gut, jetzt nicht verwunderlich, Vorbereitung war jetzt. Selten 200 Kilometer, sage ich mal, in den letzten Monaten. Dann noch die Vorgeschichte jetzt, die 1,5 Wochen. Ich hatte ein bisschen Muskelkater nach dem Rennen. Man traut sich's kaum zu sagen, weil das ist für uns ungewöhnlich, wenn man normalerweise richtig fit dran ist. Klar, dass dann mal was zwickt, wenn du vollkommen all in gehst. Okay, klar. Aber ich bin jetzt ja tempotechnisch auf einem Level gelaufen, was ja noch vertretbar war, sage ich mal, normalerweise. Eher im Bereich, wenn man so sehen will, wie Marathontempo, Durchgangstempo. Das sollte einen normalerweise jetzt nicht irgendwie nicht groß, sollte man das nicht spüren, aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Muskelkater. Komischerweise an einer ganz merkwürdigen Stelle, das ist auch irgendwie sehr strange, ganz oben am Oberschenkel, also Oberschenkelvorderseite, aber relativ weit oben Richtung Hüftbeuger schon fast. Also eine ganz weirde Stelle, die ich so, glaube ich, selten hatte, aber warum auch immer.
Wahrscheinlich das von dem Spökes, was du auf der Zielgerade gemacht hast.
Ja, wahrscheinlich vom hier ein bisschen Leute abklatschen, ein bisschen hier langsam laufen, keine Ahnung.
War das Muskelgruppen. War das eine Biene Maya oder was war das da?
Ja, das hab mich auch sehr überrascht, aber der war extrem cool. Der ist so damit der neben mir hergerannt, dann dachte ich mir, hey, Respekt, Junge, also das ist ja in dem Kostüm bestimmt auch nicht ganz so einfach. Sah so ein bisschen, ja, war so ein Bienenkostüm. Das war auch ein cooler Dude auf jeden Fall. Nee, ich denke, ich werde am Wochenende laufen. Ich habe es jetzt einfach die letzten Tage nicht geschafft. Wie gesagt, Montag war noch relativ busy in Berlin. Gestern war dann relativ viel noch hier zu Hause mit Sachen ausräumen, zumindest die wichtigsten Mails mal durchgucken. Also seht's mir nach, wenn, also wie gesagt, es wird dauern, bis man auf manche Sachen vielleicht antworten kann. Und da wir aber dann ja bei mir in der schwäbischen Heimat sein werden und Barbara ja sicherlich auch Laufsachen mitnehmen wird und die Kleine ja dann sich auch mal freut, bei Oma und Opa zu sein, beziehungsweise natürlich auch bei meinem Bruder und so, haben wir da auch die Möglichkeit, natürlich mal wieder eine Runde zusammenlaufen zu gehen und vielleicht auch mal den Streckenradius sozusagen von Barbara ein bisschen zu erweitern, weil ich ja dann mit ihr jetzt zukünftig auch wieder mehr laufen kann und ein paar neue coole Strecken zeigen kann von den Anfängen von mir früher sozusagen und um Sindelfingen rum. Deswegen, da werden wir sicherlich um Ostern laufen. Bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht wettertechnisch so richtig geguckt, wie es bei uns jetzt wird. Aber hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ein bisschen Sonne und zweistellige Temperaturen wären.
Aber wahrscheinlich warten da jetzt die Kuppel von früher und sagen so, jetzt haben wir gegen den Flieger eine Chance, ey. Den Zip versägen wir jetzt schön am Sonntag beim langen Lauf.
Die werden da jetzt wahrscheinlich lauern. Also das ist da auch gut möglich, dass wir da noch mit dem einen oder anderen uns treffen werden und dann, ich glaube nächste Woche, weiß ich gar nicht, haben wir nächste Woche schon, ich weiß gar nicht, was wir vereinbart haben. Du bist ja auf jeden Fall noch auf
Mallorca. Ihr müsst euch mal vorstellen, ja, wir haben jetzt tatsächlich Situationen, die wir so eigentlich noch nie hatten. Ja, wir haben Wochen im Voraus schon geplant. Ja, es sind ein paar sehr coole Termine, die da noch auf uns, auf euch zukommen. Wir haben schon Kollisionen von Terminen, dass wir schon überlegen.
Wir müssen manchmal jetzt wahrscheinlich sogar
doppelt aufnehmen in einer Woche. Ja.
Genau, Folgen in einer Woche aufnehmen, die wir dann erst später ausspielen. Das haben wir noch nie gemacht, aber wir kriegen es anders nicht organisiert. Und die Zusagen, die wir teilweise haben, sind wiederum so cool, dass wir diese Gelegenheit auch nicht verstreichen lassen wollen, ungenutzt. Deswegen werden die nächsten Wochen podcasttechnisch ein bisschen anspruchsvoll busy, sag ich jetzt mal, aber für euch ja dann hoffentlich cool. Wir geben da auf jeden Fall weiter Gas. Da kann ich auch nochmal in dieser Runde betonen, wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, aber es gab doch nochmal einige Nachrichten und auch Leute, die mich persönlich angesprochen haben in Berlin, die meinten, bitte, mit dem Podcast müsst ihr weitermachen. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch und unser Anliegen. Wir haben heute, glaube ich, 152, also wir steuern jetzt auf die 3 Jahre zu, Leute. 3 Jahre seid ihr schon dabei. Also viele von euch zumindest. Das ist komplett verrückt. Irgendwie auch schnell vergangen, muss man sagen. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir am Anfang, weiß ich nicht, das erste halbe Jahr kam einem dann so vor, boah, krass, wir haben jetzt jede Woche eine Folge gemacht. Das ist ja schon krass.
Und jetzt 3 Jahre später. Nochmal als Erinnerung, da hatten wir ja auch viel Zeit, ne? Weil da bei dir viele Läufe ausgefallen waren, bei mir Veranstaltungen ausgefallen waren und so weiter. Ja, aber inzwischen ist ja ganz normal, wenn einer von uns irgendwo nicht in Deutschland ist oder zu Hause ist, ja, dass man sich da trotzdem irgendwie zusammenbeamt über Zeitzonen und alles Mögliche hinweg.
Haben wir zumindest immer irgendwie möglich machen können, das stimmt.
Aber dass wir jetzt auch schon anfangen, Planungen über Wochen im Voraus zu machen, Junge, das ist ja schon wirklich krasse Sache. Ja, und wir haben ja dann in Hamburg auch noch ein bisschen größeres Projekt vor, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ja, das werden wir, glaube ich, dann nächste Woche mal ein bisschen näher bringen. Da geht's dann in
ein anderes Thema. Ne? Das werden wir nächste Woche euch noch mal ein bisschen näher bringen, beziehungsweise was ihr da vielleicht auch von uns erwarten könnt. Erwarten klingt sehr hochtrabend, aber warum wir da, was unser Auftrag ist, unsere Mission vielleicht. Aber vielleicht für diejenigen, die ihr Marathonwochenende längerfristig im Voraus planen können, weil da gab es auch schon 1-2 Leute, die mich angesprochen haben, ihr habt irgendwas über Hamburg erwähnt, kann man euch da treffen? Das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Es gab doch die Anfrage an uns, auch von den Veranstaltern, dass wir Samstagnachmittag, Ralf, auf Marathonmesse sein werden.
Ja.
Uhrzeit, bin ich nicht ganz sicher, ob das schon final ist, aber
ist noch nicht ganz final.
16 da, Uhr rum hieß es mal, oder?
Also jedenfalls im Nachmittagsbereich.
Im Nachmittagsbereich. Also falls ihr uns treffen möchtet in Hamburg, ist der Samstagnachmittag eine sehr gute Gelegenheit in Bezug auf Marathonmesse. Uhrzeit genau und wo genau, werden wir dann kurzfristiger vorher bekannt geben. Aber falls ihr uns treffen möchtet, das schon mal als Vorab-Info für euch, damit das nicht ganz so kurzfristig ist. Und genau, was wir noch kurz erwähnen möchten auch, Ralf, oder? Das mit dem Laufnetzwerk.
Ja,
das ist eine Mail, die uns schon länger vorliegt und wir haben es jetzt irgendwie aus verschiedenen Gründen immer nicht geschafft, das mal hier zu integrieren, obwohl das ja wirklich sehr, sehr cool ist. Denn eine Hörerin von uns, die Nadine, hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und Nadine, sehe es uns bitte nach, dass wir es bisher noch nicht geschafft haben, irgendwie dran zu denken. Es ist immer so viel, was wir in der Folge verpacken müssen oder sagen wir mal eher möchten, dass wir das bisher irgendwie immer verpennt haben, in Anführungszeichen. Und zwar geht es um das Guide-Netzwerk Deutschland. Und ich gebe zu, ich habe davon im Vorfeld noch nie gehört, zu meiner Schande.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Was so die Laufszene, wir dachten, wir kennen uns aus in der Laufszene, ne? Was Richtig. Wir alles gelernt haben, auch in den letzten 3 Jahren, ja, wovon wir keine Ahnung hatten. Ja.
Ganz genau. Also das ist eigentlich eine wirklich coole Organisation für Läuferinnen und Läufer. Wir werden den Link zum Guide-Netzwerk Deutschland, ihr könnt das einfach googeln, es ist www.guidenetzwerkdeutschland.de, aber in den Shownotes findet ihr auch den Link. Das ist quasi eine Organisation, die Guides, also das englische Wort für jemanden, der jemanden begleitet im Prinzip, für seheingeschränkte und blinde Läufer vermittelt und tatsächlich noch relativ unbekannt. Das hat sie uns auch so geschrieben. Und sie ist im letzten Jahr selbst über die Geschichte in einem anderen Podcast auf dieses Netzwerk gestoßen und hat sich dann auch selber irgendwie erstmal vor Augen führen müssen, dass es ja ja irgendwie, dass man da nicht drüber nachdenkt. Man sieht natürlich Paralympics, man sieht natürlich, dass da dann auch Sport, Sprint und auch alle anderen Disziplinen ja irgendwie auch mit Guides ausgeführt werden. Aber natürlich gibt es ja auch ganz viele Menschen, die vielleicht an einer Seheinschränkungen leiden, vielleicht auch blind sind, die trotzdem gerne Sport treiben, die vielleicht auch gerne laufen. Und ich habe mir da, ja, wie gesagt, irgendwie noch nie Gedanken drüber gemacht, wie das wohl in der Praxis ist. Dieses Netzwerk wurde gegründet von Hans Reinhardt und Juliana Löffler und betrieben, beziehungsweise ich glaube, die vermitteln dann quasi Guides an Athletinnen und Athleten, die halt in ihrem Alltag Sport treiben wollen, sodass die jemanden haben und das Laufen zusammen betrieben wird, also oder Laufpaare in Anführungszeichen dadurch gebildet werden. Ja, vielleicht schaffen wir es ja mal noch, Hans Reinhardt und oder Juliana bei uns hier auch mal einzuladen. Die kommen, glaube ich, auch aus, hast du nicht gesagt, Ralf, bei dir aus der Nähe?
Nee, ich glaube, die Nadine kommt bei
Nadine aus der Nähe. Ah, die Nadine kommt aus der Nähe, okay, Entschuldigung.
Also nicht so weit entfernt. Aber das ist jetzt, ich weiß nicht, wo die beiden anderen herkommen.
Okay,
auch, glaube ich, aus Nordrhein-Westfalen, aber ich bin nicht ganz sicher.
Okay, egal. Also in viel besseren Worten, als wir das wahrscheinlich ausdrücken können, findet ihr das sicherlich auf der Internetseite. Schaut bitte auf die Seite mal vorbei, wenn ihr eine ruhige Minute habt. Es wird in den Shownotes verlinkt sein. Guide Netzwerk Deutschland. Nadine hat vollkommen zu Recht geschrieben, dass natürlich so ein Netzwerk nur dann Sinn macht, wenn möglichst viele Guides eben zur Vermittlung zur Verfügung stehen oder sich bereit erklären, damit dabei zu sein. Vielleicht habt ihr Lust darauf. Ich glaube, das ist eine coole Erfahrung, nicht nur für euch, sondern natürlich auch sehr cool für die Sportler, da jemanden zu haben, sodass man da zukünftig auch der eigenen Leidenschaft weiter gemeinsam nachgehen kann. Coole Sache, nennen wir hier gerne und hoffen, dass sich da viele von euch vielleicht auch für interessieren.
Jo, mein Lieber, dann ist es heute eine etwas kürzere Folge, ja. Aber wie gesagt, du musst noch weiter regenerieren und dich wieder in dein Leben einfinden.
Richtig.
Ich habe heute Ruhetag, das heißt, gleich treffen wir sehr gute Freunde in Porto Cristo. Und ich schätze, es gibt was Gescheites zu essen, ja, wie es so ist. Aber Mary muss tatsächlich heute Nachmittag noch Menschen die Rollwende beibringen. Ja? Also Philipp, okay. Ja, wenn du es noch schaffst bis heute Nachmittag. Ja, Rollwende ist wahrscheinlich auch deine Spezialübung im Wasser. Ne?
Also von, ja, also mache ich sonst natürlich auch immer wieder gerne.
In der Badewanne.
Ich gebe es auch, da brauche ich gar keinen Quatsch mir ausdenken, das ist in der Badewanne, kriegst du vielleicht hin. Rollwände bin ich komplett raus, Leute. Wie ganz überraschend wahrscheinlich ihr jetzt von mir erfahrt. Klingt aber cool. Wie groß ist denn die Gruppe, die ihr da beisammen habt?
So 50 Leute ungefähr. Tatsächlich ist das ja jetzt für einen Triathlon nicht so relevant, aber zum Training ist es natürlich viel besser, wenn du eine Rollwende machen kannst. Bei vielen Triathleten, die jetzt nicht eine Schwimmausbildung als Jugendliche genossen haben, ist die Rollwende eher wie Waterboarding. Ja, also man dreht sich und ist dann irgendwo, hat keine Luft mehr, ja, und null Zeitgewinn. Ja, also ja, von daher machen das tatsächlich nicht wenige.
Naja, es hat ja jetzt auch nicht jeder wahrscheinlich ein 50-Meter-Becken zur Verfügung zum Trainieren. Also auch da schadet es, glaube ich, nicht, wenn man eine Rollwende machen kann. Aber ich glaube, ein 25-Meter-Becken ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, wo das, glaube ich, schon einiges erleichtert, auch wenn man das kann.
Ja, weil wenn man auf einem 25-Meter-Becken so 3 Kilometer schwimmt, dann muss man schon ein paar Mal umdrehen.
Alter,
ja. Naja, Junge, das machen viele hier so nebenbei.
Wie
Mary,
hieß der?
Mary ist schon komplett im Übertraining. Ja, die ist gestern, ich schüttel schon ein bisschen den Kopf, weil die ist gestern 2-mal gelaufen.
Oh, wow.
Und dazwischen 3 Kilometer geschwommen.
Krass.
Ja,
also. Aber da fällt mir gerade ein Thema, weil wir gerade bei Puls und Ralf, du wirst dich erinnern, weil du hast ungefähr, weiß nicht, alle Olympischen Spiele der letzten 50 Jahre kommentiert. Es gab diesen coolen Schwimmer, war das in Sydney? Boah, ich weiß nicht mehr. Athen? Ich glaube, es war Athen. Der aus einem afrikanischen Land kam und so ein absoluter Publikumsliebling war, weil es wurde in der Übertragung erzählt, dass er in einem 15 Meter Hotelpool trainiert hat. Er war auch, glaube ich, der einzige Athlet, der sein Land vertreten hat, zumindest im Schwimmsport. Er ist mit 2 anderen Athleten gestartet. Beide haben Fehlstart gemacht. Er ist am Ende komplett alleine in dieser Schwimmhalle, diese, ich weiß gar nicht, ob es 50 oder 100 Meter waren, es waren 2 Bahnen, dann waren es wahrscheinlich 100 Meter, geschwommen ist.
Sehr schön. Ihr seht den Philipp ja gerade nicht. Ja, es waren 2 Bahnen, dann so Gedanken, ja.
Er muss rechnen. Was wird da wohl gemacht?
Ah, dann muss es 100 Meter gewesen sein.
Du wirst das sicher erinnern an diese Geschichte, oder? Und der hat, glaube ich, doch erzählt in dem Interview dann, dass er in einem 15-Meter-Hotelpool seinen olympischen Auftritt vorbereitet hat, sozusagen.
Das ist natürlich jetzt eigentlich eine Unverschämtheit, dass du fragst, ob ich den kenne. Ja,
weil der so eine lebende Legende ist, den muss man kennen.
Selbstverständlich, das ist natürlich eine totale Unverschämtheit von dir. Du hast aber im Prinzip viele sehr schöne Sachen aus diesen Auftritten. Er ist 2-mal bei Olympia gewesen.
Oh, okay, krass.
Schon geschildert, der ist tatsächlich in Sydney gewesen und danach nochmal in Athen. Das handelt sich hier um den Herrn Eric Musambani aus Äquatorial Guinea.
Sag mal.
Ja. Und das ist ja eben tatsächlich auch Olympia, ja. Und ich setze mich immer sehr stark dafür ein, dass wir sowohl im Schwimmen, da sind die dann in der Regel startberechtigt über 50 oder 100 Meter Freistil, oder über 100 Meter bei der Leichtathletik, dass wir nicht nur die zeigen, sondern wir informieren uns tatsächlich vorher über die. Ja, das heißt, in der Regel ist es so, dass jedes olympische Komitee von 204 Nationen eine Ansprechadresse hat, wo man, wenn es gut läuft, auch jemanden erreicht. Mhm. Und wir versuchen wirklich dann vorher einfach mal herauszufinden, was sind das für Menschen, wie sind die da überhaupt hingekommen, was ist der sportliche Hintergrund. Und es ist nicht selten gewesen, ich erinnere mich an etliche Beispiele aus der Leichtathletik, das waren dann halt tatsächlich Kugelstoßer, die aber im Kugelstoßen nicht starten können, weil da gibt es eine weiten Voraussetzungen, die du erfüllen musst, aber die konnten 100 Meter laufen. Dann sind sie halt 100 Meter gelaufen. Ja. Und Eric Musambani ist tatsächlich nur in einem Swimmingpool in einer Hotelanlage unterwegs gewesen, weil auf Äquatorial Guinea gibt es keine olympischen Pools oder auch nur 25 Meter Pools.
Richtig.
Ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass er schwimmen konnte.
Es sah anders aus, wie das, was sonst.
Ja, also sagen wir mal so, bei 80 Meter war er an der Leine.
Ja, stimmt.
Aber du hast es erstmal schon, also das Drama nahm ja schon seinen Lauf dadurch, dass halt, die waren halt zu dritt in diesem Vorlauf. Ah. Ja. Und dass die beiden anderen in seinem Lauf einen Fehlstart machten. Und du bist halt im Schwimmen bei Fehlstart sofort disqualifiziert.
Ja.
Und dann steht der arme Kerl da alleine. Der hatte natürlich auch noch nie so einen Startblock gesehen.
Ja, Riesenbecken auch natürlich.
Ja, also natürlich.
Breit ohne Ende.
Und dann hat er halt die ersten 50 echt Gas gegeben. Ja, hat dann, also
jetzt weiß ich. Die Halle hat getobt, ne? Also die Stimmung
komplett,
war Hammer.
Komplett. Ihr müsst euch vorstellen, Australien, Schwimmnation, 17.000 Leute da in diesem Ding drin, ja, ausrasten, ja. Dann hat er umgedreht, es war jetzt auch nicht direkt eine Rollwende, würde ich sagen. Also man lacht darüber, das ist halt Olympia, ja. Das macht Olympia eben auch aus und das macht es auch so geil. Und der hat es dann so gerade eben geschafft, die zweite Bahn halt zu Ende zu schwimmen, ja, also sich zu Ende vorwärts zu bewegen, ja, ohne viel Vorwärtsdrang dann nachher noch. Aber ist ja egal. Ich glaube, der war am Ende 2 Minuten langsamer als der zweitlangsamste. 2 Minuten. Ja, und die Jungs vorne schwimmen das in 40 Sekunden. Also hin und her.
Also so, aber das sind die Geschichten, die bleiben. Also der ist
total, so total. Und der war allerdings Publikumsliebling. Also ich fand es dann bei den Weltmeisterschaften danach ist er natürlich auch gestartet und so. Und da war es dann schon so ein bisschen schade, weil der hatte dann schon einen Sponsorvertrag.
Ah, wirklich?
Ja, ja. Der hatte schon einen Sponsorvertrag und hatte dann halt schon, weißt du, so more or less Profi-Klamotten an. Und dann war ja die Zeit der Schwimmanzüge da, ne? Also der schnellen Schwimmanzüge. Der hatte dann schon so ein Race-Suit an und ja, der war dann auch schon ein bisschen besser dann nachher und so. Und dann verliert es leider so ein bisschen Charme, aber irgendwie ist es ja auch ganz nett, dass der Typ ist halt weltweit in allen Nachrichten aufgetaucht.
Ja.
Nach seinem ersten Ding da in Sydney.
Ja,
ist einfach groß. Das sind olympische Momente.
Absolut. Ja.
Vorne Peter van den Hogenband gegen Michael Phelps und Eric Musambani.
Das sind die drei Namen, die geblieben sind.
Alles andere ist Schall und Rauch. Das heißt, alles andere sind Urkunden und Tabellen in irgendwelchen Bestenlisten.
Ja, absolut.
Ja. Ja, so ist Sport. Aber weißt du was? Großartig. Das gibt's ja, beim Laufen auch, logischerweise.
Ja, natürlich.
Weil es gibt ja nur sehr, sehr wenige Wettbewerbe, wo man als Bloody Amateur, ja, mit den Profis in einem Ding sein kann. Das ist halt Triathlon, das ist Marathon oder Straßenlauf und dann wird es halt schon eng, ja. Bei dem ein oder anderen größeren Radrennen-Event vielleicht noch, ja. Aber dann sind wir schon am Ende. Ne? Deshalb, ne, reih dich ein in die große Schar der Volksläuferinnen und Volksläufer. Ja? Welcome to the show, Philipp Flieger.
Ja, dann Ralf, dir heute erstmal noch hoffentlich einen entspannten,
ganz sicher,
freien Tag in, wie soll ich sagen, der Sonne, in der Sonne Mallorcas im besten Fall.
Auf der Insel, ne?
Ja, auf der Insel.
Malle ist nur einmal im Jahr, ihr wisst.
Richtig.
Ja, vielleicht fahren wir auch noch zum Megapark, ja.
Bierkönig auch irgendwie.
Ja. Nee, Megapark, weil Michi Krause tritt ja hier wieder auf, hat Sonntag seinen ersten Auftritt gemacht, ja, nach dem Hannover-Marathon in 3:30
ist er direkt hier. Er wäre auch mal was für einen Podcast bei uns, muss ich sagen.
Ja,
das wäre schon auch ein Highlight. Wir sind
noch
dran.
Ich bin dran.
Das wäre wirklich interessant, weil ich hatte im Vorfeld überhaupt in keinster Weise auf dem Schirm, dass Michi Krause ein Faible für Laufen hat. Und
ja, passionierter Läufer, ja.
Wie wir schon gesagt haben, in Hannover auch echt ordentlich unterwegs war. Das wäre, glaube ich, echt witzig, mit dem da mal zu sprechen, wie der zum Laufen kam und was Laufen für ihn bedeutet. Vielleicht kriegen wir das doch irgendwie hin.
Also jedenfalls haben wir das am Samstag, war ja 1. April, ne, haben wir das halt als April-Scherz hier für unser Camp angeboten für den nächsten Tag. Ja, also wir hatten die erste längere Ausfahrt und dann waren natürlich viele morgens schon laufen und schwimmen. Und dann habe ich gesagt, ja, und morgen fahren wir dann um 16 Uhr noch mit einer längeren Tour mit den Rädern nach Malle. Ja, Michi Krause spielt heute wieder, war Stress hier in den letzten Monaten, aber erst einmal wieder Auftritt und habe kurz ein bisschen erzählt da, ne, mit Marathon und so weiter. Und denkt aber dran, alle Lampe mitnehmen, weil wird abends ein bisschen dunkel und wir sind später zurück. Aber es ist so roundabout 2,5 Stunden mit dem Rad hin und 2,5 wieder zurück. Aber wird eine große Veranstaltung. Keine Reaktion. Ne? Abends kamen dann einige und sagten, ja, schaffen wir das denn in 2,5 Stunden? Weil das klingt schon gut. Ich sage, ja, das schaffen wir, gar kein Problem. Das sind 80 Kilometer von hier. Da musst du schon richtig dran ziehen. Und es werden welche mitgefahren. Und ich war auch nachher, also der hat ja tatsächlich da gespielt, ich war auch nachher ein bisschen traurig, dass wir nicht hingefahren sind. Ehrlich gesagt.
Ne? Weil das ist schade.
Ja, weil die Hits kennt ihr alle. Ne? Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir.
Also ich bin in der Schlagerszene nicht so bewandert, aber man kommt natürlich nicht umhin, auch so die großen Klassiker.
Kennst du alle.
Wollte ich gerade sagen, die gehen ja doch nicht ganz spurlos vorbei. Das ist nicht zu vermeiden. Also irgendwie, weiß ich nicht. Als du mir das gesagt hattest, ich weiß gar nicht, wie du da drauf gekommen bist, dass er so...
Ich habe ihn in der Talkshow gesehen.
Dass er so krasser Lauffan ist.
Ja.
Man verbindet das jetzt nicht unbedingt mit dieser Schlager-Party-Szene, sage ich jetzt mal unbedingt.
Aber die sind schon auch fit, die Leute, weil die geben ja Gas auf der Bühne. Ja,
vor allem haben die auch ein Pensum an Auftritten ja oftmals, wo du wirklich denkst, und dann geben die ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gas auf der Bühne, wie man das durchhält. Und dann fliegen die wahrscheinlich mehrfach, weiß ich nicht, jede Woche mal nach Malle, machen da 1, 2, 3 Auftritte, fliegen wieder zurück wahrscheinlich, keine Ahnung, wie das läuft. Heftig, auch ambitioniert.
Ja, absolut. Ne? Also wir bleiben an vielen Dingen dran. Ja, ich mache heute mal ruhig und dann gruben wir uns mal wieder in die nächsten Tage rein. Ja, ich mache ein schönes Foto für euch, okay?
Ja, machen uns alle ein bisschen neidisch und schicken ein paar Sonnenstrahlen nach Deutschland.
Ja, das machen wir. Das machen wir, ne?
Der Frühling könnte langsam Einzug halten, das wäre sehr schön hier.
Ich brauche das nicht mit dem Frühling, ja, weil Heuschnupfen, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, Heuschnupfengeplagte im Frühjahr draußen laufen, nicht cool. Ja, wobei, wenn ich losmache beim Sport, ja, dann kommen ja sofort irgendwie Hormone, ne, und dann geht es einigermaßen. Aber man fängt ja beim draußen Laufen oder Radfahren die Pollen alle ein. Ja, also in Haaren und so weiter, ja, und in den Atemorganen und so. Also es ist wirklich nervig, deshalb, das ist ein Segen jetzt hier für mich. In dem Sinne, macht was aus dem herrlichen Osterwochenende. Ist ja Ostern
richtig.
Jetzt.
Ja? Schöne Ostern Happy schon mal Easter. An euch, wo auch immer genau. Ihr seid und sein werdet. Genießt es, plant ein bisschen Zeit für eure Läufchen ein. Und für diejenigen, für die noch ein Marathon ansteht, natürlich für eure Vorbereitung weiter alles Gute, die Daumen sind gedrückt. Wie gesagt, den einen oder die andere werden wir sicher in Hamburg vielleicht treffen. Und wer weiß, vielleicht auch morgens an der Alster. Ralf, Laufschuhe auf jeden Fall mitnehmen, ist ja klar. Da gibt's
zum Glück E-Roller.
Ich habe gelesen, die sollen verbannt werden. War das nicht Hamburg?
Ja, bei Paris.
Paris, ja. so ja, ähnlich. Genau. Naja, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Vielen Dank fürs Einschalten. Genießt euer Osterwochenende und dann hören wir uns wieder nächste Woche.